SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Eine neue Woche in SWR 1, Leute. Hallo und herzlich willkommen, Silvia Mexner.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind und sich die Zeit genommen haben. Sie sind viel beschäftigt. Wie geht's Ihnen?
Sehr gut.
Ja?
Tolle Zugfahrt von Berlin hierher, viel gearbeitet im Zug.
Ja. Was würden Sie eigentlich jetzt machen, wenn Sie nicht hier wären? Also und nicht Urlaub
heute,
hätten?
Heute
oder
ist mein Forschungstag tatsächlich, wo ich viele Meetings habe mit meinen Doktorandinnen, Projektbesprechungen und so weiter.
Also Sie haben einen Forschungstag die Woche.
Mhm.
Der ist immer montags.
Mhm.
Der ist gut angelegt bei SWR 1, Leute. Wenn ich so auf dem, also Sie sind Gynäkologin und eine sehr anerkannte Spezialistin, nicht nur in Deutschland, sondern auch international für die Endometriose. Wenn ich aber auf der Seite der Charité nach Ihnen suche, da fallen Sie mir mit Ihrem Endometriosezentrum nicht unbedingt ins Auge. Warum ist die Endometriose als Erkrankung, warum wird die so stiefmütterlich behandelt?
Naja, aber wir haben schon eine Seite über unser Endometriosezentrum. Es ist, also an der Charité kann man tatsächlich nicht sagen, stiefmütterlich behandelt, denn wir sind eigentlich ein historisch gewachsenes Zentrum, eines der ersten universitären Endometriosezentren, 2002 von Professor Ebert gegründet. Aber ja, warum ist es so stiefmütterlich behandelt? Weil Endometriose...
Also das ist schon
da, definitiv, ja. Definitiv. Wir könnten auch an der Charité noch viel mehr machen. Wir können nämlich quasi täglich Endometriose-Sprechstunden machen. Und den Raum bekomme ich auch nicht, weil Endometriose auf der anderen Seite eben auch sehr aufwendig ist und nicht besonders gut vergütet ist.
Okay, das ist ein Problem, da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen. Sie könnten jeden Tag Sprechstunde machen, weil die Nachfrage so groß ist?
Ja, wir haben wöchentlich über 100 Terminanfragen, täglich viele, viele Telefonanrufe. Wir haben eine eigene E-Mail, wo phasenweise 200, 300 E-Mails unbeantwortet über mehrere Wochen dann abgearbeitet werden müssen. Wir haben eigenes Personal für diesen E-Mail-Account jetzt einstellen müssen.
Wahnsinn. 2 Millionen Frauen in Deutschland schätzungsweise sind betroffen. Jetzt auf der anderen Seite haben Sie schon auch Wahrnehmung. Sie sind viel in den Medien und waren jetzt auch im Oktober des vergangenen Jahres auf einer Diskussionsveranstaltung der CDU-Bundestagsfraktion geladen. Da ging es auch um die Endometriose. Also ein bisschen Aufmerksamkeit gibt es da schon. Da gibt es auch einen Zusammenhang mit dem Bundestag. Da sind nämlich Gelder genehmigt worden, auch für die Forschung. Aber bevor wir jetzt lange über Endometriose sprechen, würde ich gerne, dass Sie uns einmal ganz kurz erklären, was ist es eigentlich? Weil viele Menschen, und das ist ja auch Teil des Schattendaseins, kennen die Erkrankung gar nicht, haben es vielleicht auch noch nie gehört.
Ja, das ist auch schlimm eigentlich, weil Endometriose so häufig auch wie Diabetes. Und wenn man sich auf den Marktplatz stellt und fragt, was ist Diabetes, weiß jeder so ein bisschen was. Endometriose ist das Vorkommen von Gebärmutter, Schleimhaut, ähnlichem Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle. Denn da gehört ja die Gebärmutter, Schleimhaut ausschließlich hin. Kein anderer Ort ist dafür vorgesehen. Und wenn also solch Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe im Bauchraum sich ansiedelt, dann sprechen wir von Endometriose. Wenn das in der Muskelwand der Gebärmutter selber ist, sprechen wir von Adenomiose.
Also das sind schon mal zwei Begriffe, die man so auseinanderhalten kann. Aber Fakt ist, diese Herde, die da außerhalb der Gebärmutter sich ansiedeln, die sorgen vor allem dafür, dass Frauen unter wahnsinnigen Schmerzen zum Teil leiden.
Genau, die Gebärmutterschleimhaut, die baut sich ja über den Zyklus auf. Im Eierstock findet die Follikelreifung statt. Dort wird dann Östrogen gebildet und unter dem Östrogeneinfluss baut sich die Gebärmutterschleimhaut auf. Da dieses ektope Gewebe nun ähnlich der Gebärmutterschleimhaut ist, unterliegt es auch diesen hormonellen Einflüssen.
Also wenn Sie sagen ektop, dann meinen Sie außerhalb der Gebärmutter.
Genau, Entschuldigung. Ja. Mhm. Genau, das meine ich damit. Und die Östrogene über das Blut überall hinkommen, erreicht das Östrogen auch die außenliegenden Herde. Und die bauen sich eben auch auf. Aber die haben ja keinen Anschluss an die Außenwelt, sage ich jetzt mal, wie die Gebärmutterschleimhaut. Wenn es dann zur Menstruationsblutung kommt, kann die Gebärmutterschleimhaut nach außen abbluten. Die baut sich ja ab. Die Endometrioseherde sind ebenfalls aktiv, setzen ebenfalls Schmerzbotenstoffe frei und bluten dann in sich hinein.
Knapp 2 Millionen Frauen leiden unter Endometriose allein in Deutschland. SWR 1 Leute mit Professor Silvia Mexner, Gynäkologin und Expertin auf dem Gebiet der Endometriose. Worunter leiden diese Frauen genau? Wir haben es gerade gehabt schon von Schmerzen, aber das ist ja bei weitem nicht alles.
Genau, das reicht auch nicht nur einfach über allgemeinen Schmerz zu sprechen. Wir müssen da sehr differenziert nachfragen. Die meisten leiden unter extremen Regelschmerzen. Und das ist schon ein Thema für sich. Da kann man wahrscheinlich schon eine halbe Stunde drüber sprechen, dann herauszubekommen, was ist jetzt noch normaler Regelschmerz und was ist eben dann schon nicht mehr normaler Regelschmerz, erfordert schon ein paar Rückfragen. Dann haben viele schon Schmerzen, zyklische Unterbauchschmerzen, bevor die Blutung anfängt oder zum Eisprung, also zu einem typisch wiederkehrenden Zeitpunkt über den Zyklus verteilt. Aber im Verlauf der Erkrankung kann es auch zu unregelmäßigen Unterbauchschmerzen kommen. Schmerz beim Wasserlassen, Stuhlgang und Geschlechtsverkehr gehören auch dazu. Oft zyklisch, also im Zusammenhang mit der Blutung, aber gerade Schmerzen beim Geschlechtsverkehr auch oft immer.
Wenn man jetzt immer wiederkehrend auch mindestens im Bereich der zur Zeit der Periode oder auch darüber hinaus noch Schmerzen hat, kann man eigentlich von chronischen Schmerzen sprechen.
Genau.
Viele Patientinnen brauchen ganz, ganz lange, bis sie diese Diagnose haben, jahrelang Schmerzen. Sie haben es gerade gesagt, man muss da schon sehr differenziert nachfragen. Man hört jetzt sehr, sehr häufig Frauen, die mit einer solchen Symptomatik zum Arzt gehen, die werden häufig nicht ernst genommen. Liegt das an einer mangelnden Expertise im Bereich Endometriose, dass man gar nicht erst drauf kommt, oder ist das eigentlich ein anderes Problem?
Na, ich glaube, das Grundproblem ist so grundsätzlich, dass immer noch angenommen wird, dass Menstruationsschmerz was Normales ist. Das ist normal. Und selbst wenn man eben Endometriosis entwickelt sich schleichend über Jahre, das ist auch nicht sofort da, wenn jetzt eine 16-jährige junge Frau mit starken Regelschmerzen kommt, dann ist bei der Untersuchung meist alles in Ordnung. Und dann, das veranlasst viele Ärzte dazu zu sagen, ja, da ist aber nichts, ist normal. Und das ist es eben nicht. Man muss dann differenziert nachfragen, wie stark sind denn überhaupt die Regelschmerzen? Und dazu muss man die visuelle Analogskala, die Schmerzskala rausholen und muss darüber sprechen, wie stark sind denn wirklich die Schmerzen? Schmerz ist ja auch etwas Subjektives. Man muss hinterfragen, gehst du denn zur Schule? Können sie zur Arbeit gehen? Was ist mit Sport? Was ist an diesen Tagen?
Und daran scheitert es häufig schon?
Ich denke schon. Ja. Ich denke tatsächlich schon, denn eine differenzierte Schmerzanamnese kann man nicht adäquat aufwandsbezogen abrechnen.
Wie kann ich denn rausfinden, ab wann ein Schmerz noch normal ist und wann nicht mehr?
Geht das zum Beispiel über so eine Skala? Okay. Weiter nachfragt. Ja. Ne? Also es ist eben, muss man Schmerztablette nehmen? Was für Schmerztabletten? Ne? Reicht eine Ibuprofen 400 oder eine Buscopan und ist alles wieder gut? Oder muss man mehr nehmen? Wie oft? Wie viel? An wie vielen Tagen? Sind Übelkeit, Erbrechen dabei, Durchfall, also vegetative Begleiterscheinung, ist Ausdruck von sehr starken Schmerzen. Mhm. Wie ist es mit einer Pille? Viele Frauenärzte sagen ja dann, naja, gut, nehmen Sie halt eine Pille. Aber gerade Schmerzen während der Abbruchblutung unter einer Pilleneinnahme ist auch ein Hinweis auf Endometriose und darauf wird auch zu wenig dann eingegangen.
Wenn Frauen die Schmerzen gar nicht eindeutig unbedingt immer zuordnen können, landen die dann überhaupt immer gleich beim richtigen Arzt?
Nee, die gehen im Allgemeinen ja erstmal zum Frauenarzt, der sagt dann oft, nee, ist alles in Ordnung, ist unauffällig. Es gibt ja aber auch noch begleitende andere Beschwerden, wie zum Beispiel kann man eine Zwerchfellendometriose haben, dann hat man Schulterschmerzen, dann landet man beim Orthopäden, dann hat man zyklische Schulterschmerzen. Oder Rückenschmerzen. Durch die Bänder der Gebärmutter, die mit dem Rücken verbunden sind, haben viele Frauen auch zyklische Rückenschmerzen oder Hüftschmerzen oder Ausstrahlung der Schmerzen ins Bein und landen dann beim Orthopäden. Oder im Extremfall gibt's natürlich auch Blutungen aus dem Darm, zyklische Darmblutung bei extremer Endometriose, so dass man beim Gastroenterologen gerade
landet. Eine Darmspiegelung bekommt, wo man nichts sieht.
Genau, weil oft die Endometriose wächst da wirklich von außen durch die gesamte Darmwand durch und die Schleimhaut innen, die ist eben unauffällig in dem Moment. Ja. Und dann sieht der Gastroenterologe nicht. So, dass schon viele Fachrichtungen eigentlich auch betroffen sind.
Endometriose ist unser Thema in SWR1 Leute mit Professor Silvia Mexner von der Charité in Berlin, Expertin auf dem Gebiet, das ja ein bisschen auch ein Schattendasein führt, Frau Mexner. Wenn diese Krankheit, Endometriose, Männer betreffen würde, wäre das Schattendasein das gleiche?
Ich glaube nicht. Kein Mann könnte das aushalten.
Das schon mal zum einen, aber zum anderen hatten wir ja vorhin das Thema ernst genommen werden auch. Und das betrifft ja nicht nur die Behandlung der Erkrankung oder die Diagnose, sondern auch die Forschung.
Ja, also Endometriose ist ein sehr mühsames Gebiet, kann ich mal sagen, für die Forschung, weil es ja auch eine gutartige Erkrankung ist tatsächlich, die sich über so sehr viele Jahre entwickelt. Wenn dann schwere Endometriose sich so ausgebildet hat, dann ist es sicherlich auch eine operative Herausforderung. Und da haben sich natürlich auch in der Gynäkologie vor allen Dingen auch Männer oftmals drauf spezialisiert, auf die Operationen, weil das extrem ausgedehnte Operationen sein können, die fast so ausgedehnt, manchmal sogar ausgedehnter als Krebsoperationen sind und auch schwieriger, weil wir im Zusammenhang mit der gutartigen Erkrankung eher das umliegende Gewebe schonen möchten. Es oft ja auch Frauen sind, die Kinderwunsch noch haben. Das heißt, wir müssen die Organe erhalten und die Nerven und die Funktion. Und das ist eine extrem große Herausforderung. Da sind die männlichen Kollegen durchaus sehr aktiv und engagiert. Aber im Bereich der Forschung ist es eben doch mühsam, weil als gutartige Erkrankung es gibt so schwierige...
Dazu gebe ich mal eine ganz kurze Frage, weil Sie hatten vorhin gesagt, weil wir über den Darm gesprochen haben, die Krankheit wächst in die Strukturen rein, aber das machen doch eigentlich nur Krebserkrankungen.
Genau, das ist tatsächlich in dem Fall ein invasives Wachstum, was die Organgrenzen nicht mehr respektiert, trotzdem aber gutartig ist. Also und dementsprechend so komplex.
So ein Sonderfall. Frau Mexner, könnten Sie mal, Sie sehen so viele Frauen jeden Tag, könnten Sie uns mal so eine einfach mal erzählen, was erzählen Ihnen die Frauen? Was haben Sie da, was sehen Sie da jeden Tag? Welches Leiden haben die?
Die haben extremes Leiden. Also es geht, eine Endometriose-Anamnese dauert immer 20, 30 Minuten sogar überhaupt, bis wir soweit sind, dass wir auch dann untersuchen und weitermachen. Aber ein Fall fällt mir ein, die Patientin wurde tatsächlich über ihren Hausarzt zugewiesen, weil sie eben zyklisch Blut im Stuhl hatte. Und das ist dann schon ein Hinweis, da erstens ist es bedrohlich, Blut im Stuhlgang zu haben. Da muss man ja auch an Darmkrebs denken. Und die wurde nun aber bei dieser zyklischen Auftreten dann zu mir geschickt. Und dann hatte die erzählt, dass sie eigentlich, seitdem sie 19 war, schlimmste Regelschmerzen hatte. Sie quasi über all die Jahre monatlich beim Frauenarzt war mit schlimmsten. Das hat sich dann so ausgedehnt, dass sie 2 Wochen eigentlich im Monat im Bett lag. Phasenweise hat sie die Pillen genommen, dann ging's ihr besser. Dann wollte sie irgendwann schwanger werden. Das hat dann auch nicht geklappt. Dann hatte sie zunehmend Schmerzen beim Stuhlgang. Schlimme Schmerzen beim Stuhlgang. Hatte vor der Regel gar keinen Stuhlgang. Krämpfe, Blähbauch, Ausstrahlung der Schmerzen in den Rücken, in die Hüfte. Und das wurde dann so diffus, dass ihr quasi gar keiner mehr geglaubt hat, dass sie überhaupt irgendwas hat. Manchmal rutschen dann diese Frauen auch in diese Schiene, dass sie eben eine Somatisierungsstörung vielleicht haben, weil es so komplex und diffus ist, dass da gar keiner mehr durchsteigt, ja. Mhm. Wenn dann auch noch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr dazukommen.
Also wenn Sie sagen Somatisierungsschiene, dann meinen Sie eigentlich, die werden nicht ernst genommen.
Genau, tatsächlich war sie monatlich bei ihrem Frauenarzt, ohne dass der darauf wirklich eingegangen ist. Er hat ihr immer erklärt, das ist alles in Ordnung und sie muss eben eine Schmerztablette nehmen. Mhm. Und wir haben dann eine Ultraschalluntersuchung gemacht und haben dann schon im Ultraschall eine große Darmendometriose gesehen. Das kann man sonografisch auch sehen, wenn man geschult ist. Und in Kombination dann mit den zyklischen Darmbluten war das dann auch relativ klar, dass sie eine sehr, sehr, sehr komplexe Endometriose hatte.
Sagen Sie natürlich als Spezialistin, das hätte in einer anderen Praxis vielleicht auch einfach durchgehen können, dass man das nicht rausfindet.
Naja, war ja so.
Lange Leidensgeschichten verursacht die Endometriose. Betroffen davon sind sehr, sehr viele Frauen, bis zu 2 Millionen schätzungsweise in Deutschland. Professor Silvia Mexner ist bei uns in SWR1, Leute. Wir haben gerade darüber gesprochen, eine ganz lange Zeit lang musste ja eine Bauchspiegelung gemacht werden, also eine richtige Operation mit Schnitt, damit man rausfinden konnte, sicher, dass eine Endometriose vorliegt. Das hat sich verändert.
Genau, wir haben wirklich gelernt, mit Hilfe der Anamnese, wirklich detaillierte Abfrage der Beschwerden, aber auch mit Ultraschall zu schauen, über unsere Organgrenzen hinauszuschauen. Die Gynäkologen sind geschult, die Gebärmutter und auch die Eierstöcke zu finden. Aber natürlich können wir auch nach vorne zur Blase hingucken, schauen, bewegt sich denn die Blase ab? Das sind kleine Schiebebewegungen. Und genauso können wir das nach hinten zum Darm hinschauen, ob das hintere Scheidengewölbe frei ist, ob der Darm sich an der Gebärmutter längs schlittern lässt, ja, Sliding-Phänomen sagen wir dazu. Man kann die Darmwand abfahren, kann die Eierstöcke sehen, man kann schon einen Eindruck gewinnen, ob es Verklebung im Bauch gibt. Also man kann definitiv eine ausgedehnte Endometriose sehen.
Das hört sich sehr speziell an, Frau Mexner. Wenn Sie in Ihrer Endometriose, in Ihrem Zentrum das können, können das dann auch viele Gynäkologinnen und Gynäkologen draußen?
Das ist wirklich nur eine Frage der Schulung und des Zeigens. Wir bieten jetzt Ultraschallkurse, Crashkurs Endometriose an von der Arbeitsgemeinschaft Endometriose, damit das wirklich jeder gezeigt bekommt. Das sind keine speziell, also keine schweren Handgriffe. Man muss es wirklich nur lernen und sehen. Ich habe das jahrelang auch nicht gekonnt, bis dann irgendwann der Knoten geplatzt war. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist ja, als wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Wirklich, so ist es. Ja. Und wir haben auch nicht nur Hightech, High-End Geräte bei uns stehen, sondern auch relativ normale Ultraschallgeräte.
Werden trotzdem noch viele Bauchspiegelungen gemacht?
Ja, leider ist es eben so, dass das die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen A, nicht so gut geschult sind und das alles kostet sehr viel Zeit. Und das ist tatsächlich etwas, was in der Niederlassung nicht adäquat abgebildet wird. Und wir haben zwar in Deutschland die tolle Situation, dass wir Endometriosezentren haben, aber die sind ja sehr oft auch in Form von ambulanten OP-Zentren oder an städtischen Krankenhäusern angesiedelt, wo es eben auch nicht diese Ambulanz gibt, wo man selbstständig erstmal schaut, wer soll denn operiert werden und wer auch eher nicht. Mhm. Weil in meiner Welt sollte man erst behandeln und Operationen nur dann machen, wenn es nicht anders geht.
Gibt es denn, wir haben jetzt über die Ultraschalluntersuchung gesprochen, gibt es denn noch andere Möglichkeiten, es rauszufinden? Gibt es zum Beispiel einen Bluttest?
Neu gibt es gibt schon ewig Bestrebungen, einen vernünftigen Bluttest zu etablieren. Das ist bislang nie gelungen, weil es ja körpereigenes Gewebe ist, was zwar an einer anderen Stelle sitzt, aber eben körpereigen. Und es jetzt auch nicht so wie so eine Art Autoimmunerkrankung ist, wo man Antikörper findet. Neu ist jetzt ein sogenannter Speicheltest, ist gar nicht Blut, ist Speichel.
Genau, das hatte Sonja Hiecht aus Neu-Ulm auch wissen wollen, was Sie über diesen Speicheltest denken. Erzählen Sie gerne weiter.
Ja, das ist, der basiert auf Micro-RNAs. Das sind klitzekleine Moleküle, die an Micro-RNAs anbinden normalerweise. Micro-RNAs sind die Grundlage für die Übersetzung in Proteine. Und dadurch werden Zellfunktionen an- und abgeschaltet, letztlich, also Enzyme zum Beispiel gebildet. Und wir wissen, dass Micro-RNAs bei Endometriose verändert sind, das ist jetzt nichts Neues. Hier hat jetzt eine Arbeitsgruppe ein Panel von 109 spezifischen Micro-RNAs definiert, die sozusagen das Vorliegen einer Endometriose vorhersagen können sollen. Mhm. Und zwar basiert diese Studie auf 200 Patientinnen, die symptomatisch sind, also die Schmerzen hatten.
Ist ja erstmal nicht viel.
Ist nicht viel. Und 150 von denen hatten Endometriose, also das operativ gesicherte Endometriose, das heißt Vorkommen von Gebärmutter, Schleimhaut, ähnlichen Gewebe im Bauchraum. Die anderen 50 Patientinnen hatten aber auch Beschwerden. Und warum die nun Beschwerden hatten, wird aber nicht weiter diskutiert. Deshalb bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil ich gehört habe, dass der Test nicht zwischen Adenomiose und Endometriose differenzieren kann.
Das war jetzt schon sehr speziell. Ich meine, der Test kostet 800 Euro. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wie viel Marketing steckt da drin?
Na, die Technologie ist relativ teuer und aufwendig, das muss man schon sagen. Ich glaube nicht, dass wir in absehbarer Zeit da jetzt einen 60-Euro-Test draus bekommen, dass sich das so reduziert. Aber dieser Test behebt überhaupt nicht das Versorgungsproblem. Ja? Nur ein positives Testergebnis sagt ja überhaupt nicht, was für eine Art von Endometriose und was da los ist genau. Das heißt, die Betroffene muss auch unbedingt dann zu einem Frauenarzt, der sich entweder damit auskennt oder Endometriosezentrum. Und sie braucht ja vor allen Dingen eine Therapie. Das ist ja das. Und die können wir auch eigentlich ohne Test basierend auf Anamnese und Ultraschallbefund erstmal
beginnen.
Also
von Ihnen gibt es dafür keine Empfehlung?
Nein, im Moment nicht.
Sie haben lange Zeit schon sich mit dem Thema Endometriose beschäftigt. Da haben wir jetzt auch eine ganze Stunde schon drüber gesprochen und schon einiges auch angesprochen. Sie forschen auch sehr viel zu dem Thema, hatten wir ja auch gesagt. Heute wäre Ihr Forschungstag normalerweise. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was. Was gibt's denn da so Neues?
Och, das ist ein sehr mühsames Forschungsgebiet, aber ich kann Ihnen vielleicht berichten, was ich damals mir gedacht hatte, nämlich warum denn überhaupt diese Schmerzen so extrem sein können. Denn das ist mir nicht anders gegangen, wie vielen anderen auch, dass man sich diese Stärke der Schmerzen doch nur sehr schwer erklären und vorstellen kann, warum das so ist. Wir haben gerade an den Bauchfellherden viel geforscht, haben dort nach Nervenfasern gesucht und die dann auch gefunden, haben sehr viel Entzündungsfaktoren, auch Entzündungszellen gesehen und haben festgestellt, dass die quasi so ein Eigenleben entwickeln. Und wir nennen das neurogene Entzündung, also eine Entzündung, die anfangs durch den Zyklus getriggert ist, aber der Übergang in die azyklischen Schmerzen ist dann eben auch durch dieses Eigenleben der Nervenfasern mit getriggert. Die Nervenfasern setzen auch Schmerzbotenstoffe frei, die Neurotransmitter, und die machen mehr und mehr Entzündung. Das ist ganz spannend. Das ist auch sehr ähnlich wie im Bereich von Rheuma-Forschung, da gibt es auch solche Ansätze.
Also einfach die Ursache der Schmerzen immer herauszufinden. Als Sie das damals veröffentlicht haben, gab es da einen großen Aufschrei? Oder?
Ja, schön wäre es gewesen. Nee, ja. Eher nicht. Es war extrem mühsam. Wir fanden diese Entdeckung sensationell und wollten das im Lancet unterbringen. Und dann kam das zurück. Ich glaube, ich habe ein Jahr lang versucht, dieses Paper unterzubringen. Das kam zurück und zurück und zurück.
Ist das auch so ein Teil dieses Schattendaseins, dass die Krankheit einfach nicht ernst genug genommen wird? Ist da, was sagen wir,
ja,
was anderes
kann man,
sofort
kann man
dort
durchaus
gelandet
so sagen.
Sind?
Ich habe mal irgendwann 2010, glaube ich, einen Schmerz, einen Preis bei der Deutschen Schmerzgesellschaft gewonnen. Und ich weiß, dass die Preisvergabe schon abgeschlossen hatten und einer dann aus dem Komitee gesagt hat, nee, Moment mal, also eigentlich ist es doch ganz interessant, dass sie da diese Nervenfasern gefunden hat und dass das irgendwie doch vieles erklärt. Mhm. Und dann gab es einen zweiten Preis. Es wurde dann noch so ein kleiner zweiter Preis dazu kreiert.
Also es hat Sie schon auch begleitet in Ihrer Vergangenheit. Wie sind Sie überhaupt drauf gekommen auf das Thema?
Das war eher Zufall, weil tatsächlich der damalige Oberarzt, der mich eingestellt hatte, Professor Ebert, mit diesem Thema, mit der Idee, Grundlagenforschung Endometriose machen zu wollen, aus USA zurückgekommen ist. Und ich hatte eine Promotion in der Biochemie und konnte Methoden, also Western Blot und solche Sachen.
Sie sind laboraffin auch.
Ja, also ich habe eben in der Biochemie promoviert. Also das, ja, da habe ich viele Methoden gelernt, habe da 3 Jahre gearbeitet und konnte das, was er sich eigentlich so vorgestellt hatte. Mhm. Und da hat er eher versucht, mich zu überreden. Er kam dann immer, Mensch, na, junge Assistentin war ich da, willst du nicht im Labor arbeiten? Und damals war es ja auch eher noch so, man macht Stationsarbeit und ich sollte dann abends noch ins Labor gehen. Da habe ich gedacht, nee, also das ist ja Quatsch. Ich hatte auch schon ein kleines Kind und habe dann immer zu ihm gesagt, nee, wenn du willst, dass ich richtige Forschung mache, dann stell mich frei und dann können wir darüber reden. Und das hat er dann auch nach einer Weile gemacht. Ich war dann 2 Jahre im Labor. Wir haben das Grundlagenforschungslabor an der Charité mit Frau Dr. Bartley auch zusammen aufgebaut.
Sie sind früh nach Berlin gegangen und zwar, so wie es mit der Endometriose vielleicht nicht Liebe auf den ersten Blick war, sind Sie aber nach Berlin der Liebe wegen gegangen.
Ja, mein Mann ist gebürtiger Berliner.
Ja. Ja, das heißt, Sie sind da jetzt auch festgeklebt, ne?
In Berlin?
Ja.
Ja, ja.
Kommen nämlich selber aus der Nähe von Hamburg, aus Schleswig-Holstein. Wenn jetzt Sie so zurückblicken auf Ihre Karriere, heute sind Sie eine sehr gefragte Expertin im Bereich Endometriose, würden Sie sagen, war doch alles richtig so?
Ja, im Nachhinein war schon alles richtig so. Wir hatten halt dieses Grundlagenforschungslabor aufgebaut damals. Das hat mir schon auch viel Freude gemacht. Also ich meine, na, erst habe ich gedacht, was soll ich mit Endometriose jetzt in meinem damaligen Lehrbuch? Man schlägt es auf, kleine Schleimhautinseln, die da irgendwie Probleme machen. Das war eben 2002, ja, das ist wirklich lange her. Und da habe ich gedacht, was soll das jetzt? Wenn ich forsche, will ich natürlich Leben retten. Mhm. Aber wenn man eben Grundlagen forschen kann und dann die Grundlagen auch erforschen möchte, dann ist relativ schnell klar geworden, dass gar nichts klar klar ist, was da passiert. Und das hat mich dann schon gepackt, da auch Puzzle für Puzzlestückchen da zusammenzutragen und gerade so diese Schmerzmechanismen dann auch in die Wirklichkeit wieder zurück zu übertragen. Translationale Forschung, sagen wir ja dazu. Also auch andere Therapiekonzepte zu entwickeln. Das ist natürlich besonders herausfordernd auch für Endometriose.
Das hört sich an wie ein langes Jahr. Knapp 30-50% der von Endometriose Betroffenen haben mit einem unerfüllten Kinderwunsch zu tun. Professor Silvia Maxner in SWR1, Leute, wie viel Raum nimmt das in Ihrer Arbeit ein, in Ihrer täglichen?
Ja, Kinderwunsch ist ein tägliches Thema. Das muss mit jeder Patientin auch besprochen werden. Tatsächlich lege ich großen Wert darauf, das auch sogar schon bei jüngeren Frauen mit anzusprechen, wie denn die Familienplanungssituation aussieht. Weil die große Schwierigkeit ist, je ausgeprägter die Endometriose ist und je älter Frauen werden, desto schwieriger wird es dann. Das ist einfach, dann kommt auch noch die normale Biologie dazu, dann ab 35 nimmt die Eizellqualität ab und auch die Anzahl der Eizellen langsam ab und dann kann das schwierig werden. Mhm. Mit Endometriose on top ist es dann eine Herausforderung.
Können Sie vielleicht ganz kurz erklären, was die Ursache ist für den unerfüllten Kinderwunsch bei der Endometriose?
Das ist total komplex, ne? Wir müssen ja
dachte ich mir.
Die Genitalorgane als funktionelle Einheit betrachten. Die Spermien werden aktiv transportiert in den Eileiter, in dem das Ei liegt, das befruchtungsfähige Ei liegt. Die Eierstöcke müssen die Eizellen bereithalten. Die Eizellreifung muss eine Qualität haben. Die Qualität der Eizellen muss gut sein. Der Eileiter muss mobil sein und Endometriose ist einfach mit sehr viel Entzündung verbunden und auch tatsächlich mit veränderten Strukturen in der Gebärmutter und veränderter Anatomie durch Verklebungen. Wenn dann vielleicht auch noch Zysten dazukommen, nimmt die Eizellqualität ab, sind Operationen erfolgt, kann auch die Eizellqualität geschädigt sein durch Operationen. Also es ist sehr komplex und kann man nicht mit einem einzigen Satz erklären.
Mhm. Häufig wird ja als Therapie auch die Antibabypille verschrieben, in einer bestimmten Form, in welcher?
In der Non-Stop-Einnahme. Also wir möchten eine therapeutische Amenorrhö erreichen. Das hat aber wirklich
also
nur Sinn. Genau, keine
mhm.
Regelblutung. Das hat nur Sinn, wenn es um die Schmerzen geht. Für einen Kinderwunsch hat das natürlich keinen Sinn. Damit kann man ja dann nicht schwanger werden.
Mhm, da haben wir jetzt ganz viele Meldungen von unseren Hörerinnen und Hörern. Da meldet sich jetzt zum Beispiel Isolde, die sagt, 88 wurde bei ihr Endometriose festgestellt. Sie hat eine Odyssee hinter sich an OPs jahrelang und 6 künstliche Befruchtungen. Da kam sie sich vor wie ein Versuchskaninchen. Inzwischen ist sie 60. Sie kann ihre Erfahrung, ihre Erinnerungen an die Schmerzen nicht vergessen und sie hat auch keine Kinder. Ist das leider ein ganz typischer Fall?
Also wenn wir jetzt alle Endometriose-Frauen auf der Welt zusammennehmen, dann bekommen schon auch viele Kinder. Aber leider gibt es eben die Fälle, wo es erfolglos bleibt. Ja.
Es ist ja auch ganz häufig so, wenn die Krankheit so lange nicht diagnostiziert wird, wird sie ja dann über die Zeit auch dann schwerwiegender?
Oft, genau. Ist schon eine langsam schleichende progressive Erkrankung, sagen wir ja dazu. Mhm. Nicht immer, also bei vielen Frauen bleibt die grundsätzliche Art der Endometriose bleibt sich schon treu. Also wenn jemand Bauchfellherde hat, dann hat man auch ja ein hohes Wiederauftreten vom Bauchfell auch nach Operationen. Deswegen haben wir dieses Konzept der rein operativen Therapie auch komplett verlassen, weil eben, wenn nach erfolgter operativer Entfernung weiterhin Blutungen bestehen, doch auch Zellen aus der Gebärmutter weiter nachkommen. Das heißt, man braucht noch eine zusätzliche hormonelle Therapie. Das ist nicht so sehr beliebt, die Hormontherapie. Das kann man ja auch verstehen. Aber auf der anderen Seite ist eben Endometriose wirklich eine hormonelle Erkrankung, die mit dem Zyklus einhergeht. Und ein Therapiekonzept ist schon das Einleiten der Blutungsfreiheit, keinen Eisprung zu haben, keine Bildung von Östrogen, keine Schleimhaut, keine Aktivität der Herde. Es ist schon ein möglicher Weg, Endometriose auch zu behandeln.
Inzwischen haben wir eine ganze Menge Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Und da wollen wir natürlich welche von aufgreifen. Zum Beispiel von Sven Bohnekamp aus Firnheim. Der möchte wissen, kann eine Frau diese Krankheit auch bekommen, wenn sie keine Gebärmutter mehr hat?
Na, man kann Endometriose haben und wenn man dann eine Gebärmutterentfernung hat, dann kann Endometriose weiterhin persistieren oder sich tatsächlich, weil die Eierstöcke bleiben ja normalerweise erhalten. Wenn die noch aktiv sind, dann kann sich das schon noch weiterentwickeln. Wenn man eine Gebärmutterentfernung meinetwegen sehr früh wegen Gebärmutterhalskrebs hatte und hatte noch keine Endometriose vorher, ist es eigentlich nicht denkbar, dass man das dann noch bekommt. Die Zellen kommen aus der Gebärmutter sehr wahrscheinlich.
Das ist auch die Entstehung der Erkrankung. Wie verhält sich die Endometriose eigentlich in und nach den Wechseljahren? Das möchte Birgit Herer aus Weinheim wissen.
Die Wechseljahre setzen ja dann ein, wenn die Eierstöcke leer sind von Eizellen und es dann keine Eizellreifung mehr gibt. Das heißt, dann werden auch keine Östrogene mehr gebildet und damit kommt es dann, trocknen auch Endometrioseherde aus und es kommt eigentlich zum Erliegen. Aber wenn man jahrelang, jahrzehntelang Schmerzen hatte wegen Endometriose, hat ein chronisches Schmerzsyndrom entwickelt. Und Schmerzen können eben auch noch zusätzlich entstehen durch Verspannung im Beckenboden, durch Chronifizierungsprozesse, zentrale Sensitivierung. Das kann dann noch persistieren.
Und Carina schreibt uns aus Stuttgart, 55 Jahre alt, schreibt im Prinzip uns ein bisschen ihre Geschichte auch auf. Was ich da gerne rausziehen möchte, ist, sie hat sowohl die Antibabypille bekommen als Therapie. Die hat ihr auch geholfen in der Geschichte. Sie wurde auch lange nicht ernst genommen und hat dann aber auch eine Operation gehabt. Bevor sie in den OP gehen, also wir haben ja über die Antibabypille als medikamentöse Therapie bei der Endometriose schon gesprochen. Operation ist auch eine Therapie. Bevor Sie in den OP gehen, Frau Mexner, da müssen Sie sich, überlegen Sie schon sehr gut, ob das sinnvoll ist, oder?
Ja, unbedingt. Ich mache nur Operationen, wenn wir das wirklich sehr gut abgesprochen haben. Die typische Indikation für eine Operation ist, wenn man quasi eine hormonelle Therapie versucht hat und die nicht gegriffen hat, dass man also weitergehende Schmerzen hat. Und da kommt auch wieder meine neurogene Inflammation ins Spiel, denn dann haben die Herde sozusagen ein Eigenleben entwickelt, die eben nicht mehr hormonell downreguliert werden können und dann macht eine Operation Sinn. Oder unerfüllter Kinderwunsch, auch da müssen wir genauer nachschauen. Auch da wird natürlich die Eileiterdurchgängigkeit geprüft. Wir nehmen dann auch alle Herde weg, weil das auch eben Entzündungsfaktoren sind, die dann eine große Rolle spielen. Und damit kann man die Chance auf eine natürliche Schwangerschaft doch auch nochmal wieder verbessern.
Wurde da eine Zeit lang zu viel operiert oder wird immer noch zu viel operiert bei der Endometriose?
Das ist, ja, das sehe ich definitiv so. Man muss wirklich sehr gut die Indikationen vor einer Operation prüfen, macht das Sinn? Und wenn eine Operation nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt wurde mit Entfernung aller möglichen Herde, ne, manchmal muss man auch abwägen, kann ich das jetzt entfernen, wenn es an eine Nervenbeteiligung geht, die für die Blasenfunktion zum Beispiel wichtig ist, dann muss man als Operateur abwägen, nehme ich jetzt die Blasenentleerungsstörung in Kauf oder lasse ich bestimmte Herde an dieser Stelle. Aber wenn wirklich eine Operation erfolgreich durchgeführt worden ist, dann und die Patientin hat weiterhin Schmerzen, macht eine neue Operation nach 1 oder 2 Jahren keinen Sinn.
Die werden ja mit der Zeit auch immer komplexer.
Die werden immer komplexer, die Risiken steigen und der Erfolg ist einfach nicht gegeben. Und von daher machen wirklich multimodale, konservative Therapien Sinn. Und das wird zu wenig durchgeführt.
Genau, viele Komponenten, schreibt uns auch Ute. Endometriose hat sie erfolgreich mit Ernährungsumstellung behandelt. Und die Wärmflasche auf dem Bauch, vor allem während der Periode, das ist so das klassische Bild von der schmerzgeplagten Frau bei Endometriose, das man so im Kopf hat. Das Thema emotionalisiert wahnsinnig. Merken Sie das auch bei Ihrer Arbeit?
Ja, unbedingt. Wenn Frauen, gerade diese Patientin von vorhin, 20 Jahre rumlaufen musste und regelmäßig beim Frauenarzt war und geschildert hat, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist und diese Betroffenen dann regelmäßig zu hören bekommen, es ist nichts, dann müssen sie eben mal eine Wärmflasche nehmen oder eine Ibuprofen nehmen. Und dann kommt dann so eine Diagnose raus, wie bei meiner Patientin, denn das ist ein Extremfall gewesen. Die hatte mehrere Darmherde, wir haben eine 9-stündige Operation durchgeführt, wir haben da, wo der Blinddarm sitzt, ein Stück Darm entfernen müssen, weil das diese ganze Region mit dem rechten Eierstock und also zusammengewachsen war und wir mussten ein Stück Enddarm entfernen, weil das Ganze mit dem linken Eierstock zusammengewachsen war. Das ist dann schon auch Schlimm, ja. Richtig schlimm ist das.
Die Geschichte zeigt ja auch, es gibt einen hohen Bedarf auch an guten Ratschlägen, die Betroffene gerne entgegennehmen. Sie haben jetzt zum Beispiel ja auch viel darüber geschrieben. Sie haben zum Beispiel ein Lehrbuch auch für Patientinnen mal geschrieben vor ein paar Jahren. Jetzt haben Sie wieder ein Buch geschrieben über die Sprechstunde, also was Sie so in der Sprechstunde hören mit Fragen, Antworten zur Endometriose. Die Frage nach anderen Behandlungsmethoden, die kommt immer wieder auf. Zum Beispiel Ernährung. Was kann man da machen mit der Ernährung?
Das ist ganz wichtig, weil Endometriose eine chronisch entzündliche Erkrankung ist. Und über diese Ernährung können wir sehr, sehr viel, nehmen wir sehr viel entzündliche Substanzen auf, wie über tierische Produkte, Milchprodukte zum Beispiel. Frauen mit Endometriose haben sehr oft diesen sogenannten Endobelly, einen zyklischen Blähbauch, der enorme Ausmaße annehmen kann und extremen Leidensdruck hervorrufen kann. Auch da kann man über die Ernährung Einfluss nehmen, indem man tatsächlich eher eine antientzündliche Ernährung wählt.
Wie sieht die aus?
Ich sage dann immer der Einfachheit halber, weil ich keine Zeit in der Sprechstunde habe, eher vegan, wobei man auch durchaus mal Fisch oder Huhn essen darf. Vegan geschnetzelt, das erscheint mir auch ein bisschen sehr künstlich. Ja, da denke ich, sind auch viele Substanzen drin, die nicht so gesund sind. Aber eben doch eher das Weglassen von tierischen Produkten, kein Zucker und auch kein oder wenig Gluten. Weil wir doch gemerkt haben, das Mikrobiom spielt auch eine Rolle bei dem ganzen entzündlichen Geschehen. Und Frauen mit Endometriose haben sehr oft so eine Reizdarmdiagnose auch, eine Koinzidenz mit Reizdarm und so eine Art nicht-zöliakie-bedingte Glutensensitivität. Also die reagieren sehr empfindlich auf Gluten. Aber auch zum Beispiel Histamine. Histamin ist auch in sehr vielen Nahrungsmitteln drin, sind auch eher Schmerzbotenstoffe, die der Körper nimmt dann und einsetzt für seine Zwecke. Und das Weglassen von Histamin ist auch sinnvoll, also zyklisch.
Da lohnt es auf jeden Fall, sich mal da tiefer zu informieren, gerade im Thema glutenfrei. Da gibt es ja inzwischen sehr, sehr viele Produkte, dass man auch auf Gluten verzichten kann bzw. reduzieren. Wie sieht es denn mit Bewegung aus? Also spielt da zum Beispiel, man sagt ja immer beim Schmerz, bei der Frau vor allem, da spielt der Beckenboden eine Rolle. Beckenbodentraining dann oder wie sieht das aus?
Ja, der Beckenboden spielt eine sehr große Rolle, weil wie man sich ja, also diese Betroffenen haben wirklich starke Schmerzen. Auf der visuellen Analogskala werden die mit 8 angegeben. Das ist, was man im Kreißsaal erlebt, ja, bei einer Geburt. Da kriegen manche ja einen Periduralkatheter und diese Frauen machen das eben Monat für Monat durch. Ist also völlig logisch, dass man eine Fehlhaltung, eine Schonhaltung einnimmt, dass der Beckenboden sich verkrampft. Wir können das sogar messen, die Beckenbodenmuskulatur ist hyperton. Nicht wie bei Inkontinenz quasi hypoton, wo wir Beckenbodentraining machen, sondern wir müssen Entspannung machen. Wir müssen diese Verspannung wieder auflösen. Und das kann man mit Entspannungsübungen machen, aber auch Osteopathie, Physiotherapie, Yin-Yoga, all diese, was in diese Richtung geht, ist ganz, ganz wichtig.
Also durchaus auch mal den Horizont erweitern, mal zum Physiotherapeuten, zur Physiotherapeutin gehen, dort mal das nachfragen. Kennen die sich damit aus oder gibt es da nur große Schulterzucken?
Da gibt es auch leider große Defizite. Also man muss schon gezielt Beckenboden-Physiotherapeuten suchen, die sich dann auch mit Schmerzpatientinnen auskennen.
Sehr interessant, Professor Silvia Mexner in SWR 1, Leute. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Sehr gern.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.